Ich lese den Text heute Abend. Sie werden es erraten haben, es geht um den Segen. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich den Text lese, jetzt aus 4. Mose 6, die Verse 22 bis 27, dann säumen wir das Pferd sozusagen von hinten auf. Also, 4. Mose 6, 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Wir beten. Herr, und wahrscheinlich können wir gar nicht ermessen, was dieser Segen für uns eigentlich bedeutet. Wunderschön steht er da und du sagst deinen Kindern, dass sie segnen sollen, dass sie deinen Namen auf das Volk legen sollen, auf die Menschen, mit denen wir uns treffen, mit denen wir uns begegnen. Und wir wollen heute Abend darüber hören, und so segne den Rainer, wenn er diese Dinge uns mitteilt, dein Wort auslegt. Und wir bitten dich, dass wir neu ermutigt werden, Menschen zu segnen, nicht zu schimpfen, nicht zu fluchen, sondern sie zu segnen. Dazu sind wir berufen und danke, dass du uns das wieder ins Stammbuch schreibst. So segne uns auch an diesem Abend, wenn wir jetzt dein Wort hören. Amen.
Seit circa 3.500 Jahren segnen jüdische Väter ihre Kinder, so wie es Jakob bei Manasse und Ephraim in Ägypten getan hat. Da sagte in 1. Mose 48, Vers 17 folgende Jakob unter anderem: Mit dir wird man sich in Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und Menasche. Und dieser Segen, seit circa 3.500 Jahren wird er gesprochen, das findet man auch im heutigen Judentum, etwas ausformuliert in einem Gebetsbuch, wenn der Vater, also es ist eine relativ fromme Familie, die diese Tradition, diese Vätertradition pflegt, obwohl das auch manchmal säkulare Juden machen, aber dann vielleicht eben einfach so aus rein traditionellen Gründen. Aber man hat diesen Segen 3.500 Jahre gesprochen und heute sagt man, wenn man einen Jungen segnet, man kommt von der Synagoge nach Hause, möge Gott dich machen wie Ephraim und wie Manasse. Und wenn es ein Mädchen ist, möge Gott dich machen wie Sarah, Rivka, Rebekka, Rahel und Lea. Und danach spricht der Vater zu beiden den aaronitischen Segen, so wird er allgemein genannt, den Segen, den wir gerade vorgelesen bekommen haben, den Priestersegen. Und im Unterschied zum Segen Jakobs, das ist ja sozusagen nur ein Modell eines Glaubensvaters, das Israel aber als Glaubensmodell gern für das tägliche und das Leben übernommen hat, das praktische Leben übernommen hat, ist es beim sogenannten aaronitischen Segen, beim Priestersegen, eine Anweisung Gottes, ein Befehl Gottes, eine Anordnung Gottes. Gott gebietet. Es heißt hier, und interessant ist die Kette, wie Gott auch immer die Autoritäten, die er selber eingesetzt hat, auch achtet. Er übergeht hier Mose nicht und redet zum Aaron, redet zu Aaron und zu seinen Söhnen, also den Priestern, dem Hohepriester und den Priestern. Yahweh redete zu Moschee, zu Mose, redet zu Aaron und zu seinen Söhnen, sprich: So sollt ihr die Söhne Israels segnen. Sprecht zu ihnen, und dann kommt wörtlich der Text: Der Herr segne dich und behüte dich und so weiter. Und den wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Ich habe diese Bibelstunde in drei Teile gegliedert. Erstens Was ist Segen? Wer segnet? Wer wird gesegnet? Zweitens, der Kontext des Segens und der Inhalt. Und drittens, den habe ich einfach überschrieben, das erschließt sich dann eigentlich erst, wenn wir so weit sind, Hashem, der Name. Da geht es nämlich um den Namen Gottes, der auf das Volk Israel zu legen ist. Also fangen wir an. Erstens, was ist Segen? Wer segnet? Wer wird gesegnet? Was ist Segen? Segen bedeutet Lebensmehrung, Lebensentfaltung. Segen hat zu tun mit Fülle. Im natürlichen und im geistlichen Bereich. Also wenn Sie an die typischen Segensverheißungen Gottes gegenüber Israel im Gehorsamsfall 5. Mose 28 denken, dann sind Sie gesegnet durch die Treue zu Gott und von Gott her. Sie werden nicht krank, Sie haben Sieg gegen die Feinde, Sie haben reiche Ernten. Also ganz natürlich materiellen Wohlstand, geistlich, lebensnatürlichen Wohlstand. Aber es gibt natürlich auch geistlichen Segen für das Glaubensleben. Peter Brunner, der übrigens zur bekennenden Kirche noch gehört hat und auch Professor dann, war er übrigens noch 3 Monate im KZ in Dachau wegen seiner Haltung, auch im Nationalsozialismus. Aber er war dann später Professor in Heidelberg, 1981 heimgegangen, gestorben. Er sagt, das Segenswort gibt, was es sagt. Es ist kein leeres Wort. Gottes Treue und Macht bewirken die Präsenz der im Segenswort intendierten Heilsgabe. Also mal kurz etwas einfacher gesagt, Gottes Treue und Macht, also Gottes ureigenstes Wesen, seine Zusagen, bewirken, dass das real wird, was Gott mit diesem Segen beabsichtigt hat. Also es hat eine reale Wirkung. Es sind nicht Schall und Rauch, es ist auch nicht nur ein Wünschen. Ich wünsche dir Friede und Gemeinschaft oder Shalom, sondern dieser Segen im Glauben und im Vertrauen zu Gott gesprochen hat reale Wirkungen. Ich denke immer, wenn ich einen Vortrag von Derek Prince höre, er ist ja schon längst heimgegangen, ein Oxford-Gelehrter, muss man sagen, aber auch ein begnadeter Gottesmann, ich glaube, er hat Literatur eigentlich studiert oder war Philologe, weiß ich jetzt nicht, also in die Richtung etwas. Jedenfalls, er hat immer die Angewohnheit gehabt, dass er mit seiner Frau ein Gotteswort, bevor die eigentliche Verkündigung begann, ganz bewusst in die Versammlung gesprochen hat. Ich soll mal sagen, was soll das? Aber ich glaube, dass das verkündigte und ausgesprochene Gotteswort reale Wirkung hat. Ich meine es nicht magisch. Aber ich sage immer, was bleibt da unter uns? Wenn ich in einer schwierigen Situation bin, wo ich vielleicht auch Furcht bekomme oder sonst irgendwas, dann rufe ich gern ganz bewusst den Namen Jesus aus. Dieser Name hat Kraft, dieser Name hat Wirkung, dieser Name hat eine Wirkung auch in der unsichtbaren Welt. Bitte, nicht, dass wir das in der Hand haben, wir werden das gleich sehen. Das Aussprechen ist nicht keine magische Handlung, jetzt muss Gott, sondern es ist immer gebunden an Gott, der Geber allen Segens ist. Also eine reale Wirkung. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass wir das begonnen haben in der Pandemiezeit, dass wir ein Psalmwort, in der Regel ist ein Psalmwort, gemeinsam sprechen. Das Wort Gottes hat Kraft. Schade, dass in den Versammlungen immer weniger Gotteswort gelesen und gesprochen wird. Schade. Und dass so wenige das beherzigen, was Paulus im Kolosserbrief hat, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Da gehört dazu, dass man mit seiner Bibel zu Hause ist. Das ist Nahrung, Manna. Das ist innere Ausrichtung. Weiter Peter Brunner. Vor allem aber ist bei der Weitergabe des Segens in der Vätergeschichte eindeutig, dass in einer solchen Segenshandlung etwas passiert. Das ist das, was wir gerade auch gesagt haben. Das Segenswort ist Machtwort. Es spendet, was es sagt. Es kehrt nicht leer zurück. Aber ich betone nochmal, es ist immer gebunden an Gott. Keine Magie, kein Zauber, einfach man muss diesen Spruch sagen und dann muss es geschehen und Gott kann gar nicht anders, sondern das immer nur im Auftrag und in der Verbindung und im Glauben, im Vertrauen und Treue Gott gegenüber gesprochen. Nun, wer segnet, ich habe es bereits gesagt, es ist zutiefst Gott. Gott ist der Ursprung allen Lebens, er ist der Lebensfürst und er ist auch der Geber und Spender des Segens. Alles, was mit Leben, alles, was mit Lebensentfaltung, alles, was mit Wachstum, natürlich, geistig zu tun hat, kommt letztendlich von Gott. Ohne Gott kein Leben. Das ist schon mal ganz elementar. Wir haben jetzt zu Anfang ein Wort, so ähnlich heißt ja die Konferenz, aber Sie wissen ja, die Bibel beginnt ja damit, im Anfang war das Wort, ohne das von Gott gesprochene Wort gäbe es dieses All nicht, gäbe es kein Leben. Ohne von durch das Wort getragene Leben würde Leben auch jetzt nicht möglich sein und würde Leben sich nicht entfalten. Das gilt nicht nur natürlich, sondern eben auch geistlich. Aber wir wissen es, Gott segnet, er ordnet es ja richtig an, auch durch Bevollmächtigte. Aber er ist immer der Ausgangspunkt. Also ist es vielleicht ein bisschen blöd gesagt, dass man sagt, man ist nur der Schlauch. So, ja, also oben angeschlossen und es fließt runter. Aber der Priester, der zum Beispiel im Namen des Herrn segnet, ist eigentlich nur ein Kanal, durch den Gott wirken will. Es ist sein Geheimnis, warum er manchmal direkt wirkt und manchmal über Menschen und über andere Geschöpfe. Aber Ausgangspunkt ist immer der Herr. So haben zum Beispiel, um mal 3, 4 zu nennen in der Schrift, Eltern immer Vollmacht, ihre Kinder zu segnen. Auch ihre Enkel. Biblisch sind Söhne und Töchter immer auch Enkel und Urenkel. Alles runter. Dieser Tage hat mir jemand geschrieben, sie hätte jetzt ihre Ururenkelin. Vielleicht war es auch nur einmal Uhr, weiß es nicht. Bei so viel Uhr komme ich schon nicht mehr mit. Aber es ist jedenfalls, also das ist schon etwas, die vierte Generation, wenn es jetzt so war, zu sehen. Und natürlich segnet sie auch und ich habe ihr natürlich auch Gottes Segen für ihre wichtige Funktion als Urgroßoma zugesprochen. Also Gott segnet, Eltern dürfen ihre Kinder segnen, vielleicht jeden Tag. Ich denke immer noch, eins unserer Kinder, als es kleiner war, die sind ja auch nicht auf den Mund gefallen. Weiß nicht, von wem sie das haben. Aber er sagte dann, als, ich glaube, meine Frau oder war es ich, mit ihm geschimpft hat, sagt er, der Gott hat die Kleinen nicht geschaffen, damit die Großen mit ihnen schimpfen. Da hat er hundertprozentig recht gehabt. Hundertprozentig recht gehabt. Aber manchmal muss halt doch sein. Aber segnen, es gibt auch eine andere Haltung. Du kannst, im Gebet ist ja angeklungen, du kannst nicht einen segnen und im nächsten Moment ihm fluchen. Dann haben bestimmte Institutionen im alttestamentlichen Gottesvolk, wenn ich das Wort so sage, dann hakt es immer ein bisschen, denn Israel ist nicht nur das alttestamentliche Gottesvolk, sondern es ist auch heute noch das Gottesvolk. Man kann den Segen Abrahams geistlich verstehen und natürlich fleischlich. Dieser Tag hat mir einmal geschickt, ja, ich bin halt auf der geistlichen Linie und damit ist die neue Israel-Linie die Gemeinde und die Glaubenden und die anderen, die sind sozusagen obsolet. In Christus ist das nur. Ich habe erst überlegt, ob ich das Fass aufmache, aber wissen Sie, was die Antwort ist? Beides stimmt. Und die Leiter, der König, der Priester, die hatten eine besondere Bevollmächtigung zum Segnen. Zum Beispiel Salomo bei der Tempeleinweihung, David segnete das Volk bei der Heimholung der Bundeslage, die Priester natürlich, Melchisedek, Abraham oder die Priester, die hier sogar befohlen bekommen. Aber auch im Neuen Testament gibt es Segenshandlungen durch Handauflegung etwa, die Ältesten bei Timotheus oder als sie die Diakone eingesetzt haben. Also hier sollen es die Priester machen. Sage Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Kinder Israel segnen. Und ich habe mich natürlich gefragt, ja, wann haben die das dann gemacht? Einmal im Jahr oder einmal im Leben oder bei der Geburt oder wie ging das? Und ich habe es ja schon manches Mal gesagt, wenn ich über den Tempelbetrieb gesprochen habe, ein täglicher Gebrauch, solange es noch ein Mischkan gab, ein Heiligtum war, dass nach dem Morgenopfer ist 9 Uhr, wenn der Priester auch reingegangen ist, der mit Los aus den 24 Abteilungen bestimmt war und ein Räucherwerk gebracht hat, dann kam er raus und dann stellte er sich an die Stufen und segnete das Volk mit den anderen Priestern zusammen, mit dem priesterlichen Segen. Und ich habe schon manches Mal darauf hingewiesen, deswegen fiel das auch so auf. Erstmal hat der Zacharias so lange gebraucht da drin, macht er eigentlich. Und zum anderen hat er ja dann den Segen nicht sprechen können, weil er stumm war. Und das fiel auf. Also das war ein Moment, wo jeden Tag das Volk gesegnet wurde mit realen Wirkungen durch Aaron und seine Söhne, später ganz allgemein die Priesterschaft. Dann am Ende jedes Opfergottesdienstes als Zuspruch nach Versöhnung und Opfer. In Jerusalem wurde das mit erhobenen Händen und ausgestreckten Fingern, ich zeige Ihnen gleich, ein Originalbild der damaligen Zeit. Natürlich nicht, ist nur eine Zeichnung, wir haben ja keine Bilder von vor 2.000, 3.000 Jahren. Am Sabbat wurde gesegnet, an die großen Wallfahrtsfesten und bei großen Versammlungen des Volkes. Und es geschah eigentlich immer im Anschluss, also es ist etwas schon geschehen. Normalerweise, der alttestamentliche aaronitische Segen, der ist ja nicht unbedingt, es heißt ja nicht zu uns, der Gemeinde, des Leibes, des Christus. Und die Ältesten der Gemeinde sollen sprechen, der Herr segne dich und behüte dich. Aber im übertragenen Sinn natürlich schon. Aber wenn wir diesen Segen oder überhaupt den Segen sprechen, dann machen wir das ja auch am Ende. Es ist eine Manifestation, ein Zuspruch. Es ist eine Handlung, wo Gott nochmal sich vergegenwärtigt, wo nochmal Reales geschieht. Und so war das im alten Israel auch. Es war jeweils am Ende, es war keine Bitte, sondern ein Zuspruch. Gott selbst sagt, sie sollen in meinen Namen auf die Israeliten legen und ich will sie segnen. Der Segen geschieht also, nachdem Gott gehandelt hat. Ich hatte Ihnen Bilder versprochen, hier sind sie, sind nur zwei. Ja, also diese Zeichnung, Sie sehen die Priester in Linnen, Leinen, weißen Leinenkleidern, also alle Priester. Und Sie sehen ganz links einen speziellen Onkel, der stand schon mal hier mit dem Ornat. Also wir hatten die sächsischen Israelfreunde und da ist ein so begabter Bruder, der hat dieses Gewand und das, die 12 Steine und alles, was so das hohe priesterliche Gewand da ausmacht, nachmodelliert. Und das sah wirklich sehr beeindruckend aus. Und jetzt schauen Sie mal, wenn man das sieht, die Hände der Priester beim Segen an. Das findet man auch auf Gräbern, sehr alten Gräbern. Das ist, also ich krieg's gar nicht hin mit meinen Wurstfingern, weil ich da irgendwo spann's bei mir. Aber Sie schaffen es vielleicht. Das hat auch, ja, Sigi, du könntest ein Kohanim sein, weiß ich, ich nicht. Also das war die segnenden Hände mit diesem speziellen Priestersegen und das geht durch die ganze Geschichte hindurch und es gibt ja an großen Festen oder insbesondere an einem großen Fest den Segen der Kohanim, der Priester, also alle, die wissen, sie sind priesterlicher Abstammung, nur die dürfen diesen Segen erteilen an der Kottel, an der Klagemauer, also soweit man eben am Tempelberg darf. Und da habe ich Ihnen auch noch ein Bild mitgebracht, das ist jetzt auch wirklich jetzt ein Foto. Die sind vollkommen mit ihrem Gebetstuch bedeckt und dem Grunde nach, die haben da ihre alles dran, die Riemen und so weiter, sie sind unter dem Tuch und da machen sie genau das und segnen das Volk. Es ist ein bisschen, wenn Sie das verfolgen, das ist ein bisschen unheimlich, wie das aussieht, wenn ich sage, wie ein Gespenst, aber es ist immer noch wie vor Jahrtausenden diese Form und natürlich habe ich auch von einem Hohepriester ihn mal diesen Segen auf Hebräisch singen lassen. Mal sehen, ob Sie den Hohepriester an der Stimme erkennen.
Yevarechech Adonai ve'yishmerech ya'er Adonai Panavelecha Vichuneka lecha ve'yasem lecha shalom. Isa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom.
Beshem Yeshua Mashiach Adonenu. Amen.
Also das am Schluss gehörte nicht mehr dazu. Beshem, also im Namen des Messias Jesus. Das ist ein messianischer Jude gewesen und viele von ihnen haben ihn erkannt. Es war Daniel Yahav, der ja immer wieder, wenn er hier ist, auch diesen Segen in dieser beeindruckenden Weise singt. Also das war dieser aaronitische Segen statt dem Tetragrammaton, dem Vier-Buchstaben-Namen, dem heiligsten Namen Gottes, Yahweh. Der alte Elberfelder hat Jehova draus gemacht. Man weiß ja nicht genau seit Zeiten des zweiten Tempels, des Untergangs, wie dieser Name ausgesprochen wird. Der wird in Israel nicht gesprochen und dafür wird dann Adonai, der Herr, eingesetzt. Und so hat er das dann auch gesungen. Also Aaron mit erhobenen Händen, kriege jetzt wie gesagt meine Finger nicht so hin, wenn er denn das auch schon so gemacht hat, im Chassidismus muss die rechte Hand auch noch etwas erhöht sein, haben da ihre ganze, so segnet er und Jesus, der wahre Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, segnet mit durchbohrten Händen bei seinem Abschied vor der Himmelfahrt seine Jünger und pars pro toto auch seine Gemeinde. Und das sind reale Segnungen und Paulus sagt dann, wir sind gesegnet und dann merken wir, es geht jetzt aus dem natürlichen Bereich auch sehr stark ins Geistliche, aber nicht nur. Ich sage immer, sind wir alle krank, sind wir alle arm, wenn wir Vieh haben, haben wir nur noch Fehlgeburten, haben wir nur noch Missernten. Also wir hängen natürlich auch am natürlichen Segen Gottes. Aber natürlich, der Schwerpunkt liegt jetzt hier im geistlichen Segen und so sagt der Apostel Paulus, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen, in Christus Jesus, Epheser 1,3. Morgen früh wird ja Hans-Joachim Eckstein auch zu dieser Textpassage kommen. Nun, wer wird gesegnet? Das ist eine wichtige Frage. Was ist Segen? Wer segnet? Wer wird gesegnet? Und jetzt muss man schon eine Einschränkung machen. Gesegnet wird in der Regel, was von Gott erwählt ist. Also, ich sage es jetzt ein bisschen zugespitzt, nur um was deutlich zu machen. Entgegen landläufiger Meinung ist der Segen Gottes nicht einfach so mit der Gießkanne für alle. Natürlich gibt es im allgemeinen Sinn Segnungen Gottes. Wie Paulus etwa in Athen sagt, auf dem Areopag und sagt, Gott hat regnen lassen und Gott gibt Leben und wir sind alle in ihm, wie auch eure Dichter sagen. Es gibt natürlich allgemeine Segenszuflüsse Gottes. Aber spezielle geistliche Segnungen haben es immer mit der Erwählung Israels oder der Gemeinde oder zu einem bestimmten Dienst, etwa dem Priesterdienst oder dem Diakonendienst oder dem apostolischen Dienst zu tun. Ich will gleich dazu sagen, natürlich können auch andere Menschen gesegnet werden. Aber wenn wir die Bibel mal durchgehen, wo ganz dezidiert besondere Segenssituationen sind, geht es immer um von Gott Auserwählte, die gesegnet werden, um was zu sein? Ein Segen für die anderen. Ja? Aber Gott segnet nicht einfach nur mit der Gießkanne. Und das ist sehr wichtig. Ich will jetzt nicht sagen was, aber ich habe gesagt, bestimmte Dinge kann ich hier nicht mit einem Segensgebet beginnen. Warum? Weil es dann bei mir innerlich hakt. Kann ich nicht segnen und dafür kann ich auch nicht beten und da kann ich auch nicht um Gottes Segen bitten, weil ich es nicht schriftgemäß halte. Ich brauche Ihnen jetzt nicht sagen, was wir als konservativen, bibeltreue Christen auf der Lahö noch alles nicht segnen können, was aber woanders doch durchaus gesegnet wird. Er kann nicht einfach segnen, was mir so vor die Segensflinte kommt. Gesegnet kann nur werden, was Gott segnet, was Gott bejaht. Wer gegen Gottes Ordnung lebt und bewusst handelt, kann nicht einfach gesegnet werden. Das ist also sehr wichtig. Natürlich gibt es eine andere Form des Segnens, wobei man da besser mit gut reden übersetzen sollte, wenn man etwa für die Feinde betet und wenn man denen wohltut und sie segnet. Aber das ist ein anderer Charakter wie der Segen als spezieller Zuspruch Gottes. Ja, und damit kommen wir zum zweiten Hauptpunkt. Wir gehen in den Inhalt des aaronitischen Segens. Wir haben ja drei Doppelaussagen, Segen und Bewahrung. Der Herr segne dich und behüte dich, Licht und Gnade. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und die dritte Doppelaussage, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Shalom, Frieden. Martin Luther hat 1532 in seiner Schrift Der Segen Sommer nach der Messe spricht über das Volk Folgendes gesagt. Die Sonne erwärmt und treibt allerlei Gewächse und Früchte, bis sie alles reif und vollkommen macht. So spricht hier der Segen auch zu uns, dass Gott uns nicht allein mit dem Wort der Gnade helle scheinen und uns durch Vergebung der Sünden und dem Erweis seiner Gunst gegen uns fröhlich machen wolle. Segen macht hell, Segen macht froh. An Gottes Segen ist alles gelegen. Bitte, muss man vielleicht seelsorgerlich einschränken, sagen, nicht, dass Sie sagen, ich bin aber einfach schwermütig, ich habe Depressionen, mich macht weder das Wort helle und fröhlich und freudig. Nicht automatisch so einfach verstehen, aber tendenziell. Gott ist Licht und Gott ist Leben. Und wo man Gott begegnet im Wort und eben auch im manifestierten Segenswort, da wird es zumindest vielleicht auch im Verborgenen, aber es wird hell. Man begegnet Leben, Licht, Zukunft, Hoffnung, ist alles mit Gott verbunden. Die Welt ist ja im Taumel. Man muss ja blind sein und Tomaten auf den Augen haben, dass es an vielen Stellen so kracht, dass man nicht weiß, wie lange es noch gehen wird. Ja, was machst du denn ohne Hoffnung? Aber selbst wenn es nicht die Welt ist, es reicht ja schon, dass du alt und klapprig bist oder Krebs. Oder sonst irgendwas. Irgendwann ist hier halt zu Ende. Und da ist unser Licht und Hoffnung. Der, in dem aller Segen verborgen ist. Und in ihm sind wir geborgen. Ich habe gelesen, ein Pfarrer bei Ansbach, der hat mit einer 90-Jährigen immer wieder Besuche gemacht und wollte mit ihr ins Gespräch gekommen. War aber so schwer. Es kam einfach nicht zum richtigen Gespräch. Irgendwann hat er dann mal wieder nach einem Besuch, als er sich noch so sehr bemühte, aufgegeben und wollte wenigstens noch einen Segen sprechen. Und dann, so berichtete er, ging durch die Frau eine spürbare Bewegung und sie sagte in bestem Fränkisch, heut hast du mal was Gescheites gesagt. Ich kann nicht Fränkisch, aber jeder hat's verstanden. Heut hast du mal was Gescheites gesagt. Na, das war eher bayerisch. Irgendwie ist er bei der Frau wie bei den alten Liedern. Demenzerkrankte, Alzheimer-Patienten reagieren auf nichts, dann singt man ein altes Lied und sie singen mit. Also der Kontext des Segens ist auch interessant. 4. Mose 6, da steht etwas von Weihe, von Hingabe. Insbesondere die Hingabe und die Weihe des Nazireas. Wissen Sie, was ein Nazireer ist? Ein besonders Gottgeweihter. Zum Beispiel wie Johannes der Täufer, das war ein Nazireer. Simson, der war auch ein Nazireer von Geburt an. Es gab die Nazireer auf Zeit, die haben eine bestimmte Zeit, bestimmte Dinge sich enthalten, das hing mit Alkohol und anderen Sachen zusammen, um sich mehr auf Gott zu konzentrieren, auf eine bestimmte Zeit. Und es gab Nazireer auf Lebenszeit. Paulus hat zum Beispiel ein Nazireer-Gelübde auf sich genommen, Apostelgeschichte 20, 21. Jetzt muss ich sagen, oh, lass mich doch mal in Ruhe mit diesen Regelungen vom 4. Mose 6. Nein, der Gedanke ist geistlich und auch neutestamentlich. Askese, Verzicht um Jesu Willen. Konzentration aufs Wesentliche. Haben Sie auch mal Skispringen angeguckt? Vierschanzentournee. Ich guck's immer gar nicht an, weil ich kann überhaupt nicht einschätzen, kommt er weit oder nicht. Das sehe ich erst, wenn er landet und das ist irgendwie, nein, nicht so spannend. Aber gestern habe ich mir mal das Schlussspringen, jedenfalls die letzten, angeschaut. Also ich sag's mal so, die haben nicht meine Figur. Die haben nicht meine Figur. Wahrscheinlich würde ich vom Schanzentisch direkt unten aufschlagen. Das sind alles so Hungerhaken. Und das habe ich auch von Sven Hannawald, der als letzter Deutscher mal den, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, gewonnen hat, die Vier-Schanzentournee. Wir müssen hungern. Die müssen, warum? Irgendwie, damit sie leicht fliegen und die Anzüge sind ja dann zu groß und was weiß ich. Und ja, warum müssen sie das machen? Um erfolgreich zu sein. Um erfolgreich zu sein. Und das ist das Prinzip. Konzentration auf Wichtiges, Verzicht auf Zweit- und Dringendes. Es ist nicht verboten, was zu essen. Aber warum essen die wenig? Um eben erfolgreich zu sein. Und diesen Grundgedanken ist der Grundgedanke des Nasiriers. Ich verzichte, das kann alles Mögliche sein. Wenn Sie, ich sage das gern, Modelleisenbahn, Segelfliegen, Pferdesport, Hundezucht, ich weiß nicht was, Reisen, wenn Sie alles machen wollen, außer Sie haben Zeit und Geld dafür, dann kann ich eins sagen, das Wesentliche kommt zu kurz. Das Leben besteht aus Auswahl und Konzentration. Und wer das nicht verstanden hat, der wird sich in vielerlei dieser Welt verlieren. Also im Zusammenhang mit dieser Hingabe, mit dem Nasireatum steht das. Wer sich Gott hingibt, wer sich Gott weiht, wer um Gottes Willen verzichtet, der wird gesegnet. Das ist die Aussage. Oder auch eine Aussage. Und natürlich wird sich der Segen über Israel vollständig entfalten, wenn sie den personifizierten Segen und den personifizierten Frieden erkennen, Jesus, der Christus ist, und sich ihm weihen in Treue und im Glauben. Dann sind sie Gesegnete und ein Segen und Licht für alle Völker. Das ist ja Israel bis heute nicht. Erst wenn sie den erkennen. Und ich habe es bereits gesagt, hier steht ja viermal in diesen kurzen Versen das Tetragrammaton. Das klingt so kompliziert, das ist aber sehr einfach. Tetra heißt vier. Und es sind im Hebräischen vier Buchstaben, J, He, Waf, He. Zahlenwert 26, deswegen ist auch 13 die Glückszahl, das ist der halbe Gottesname. 26, Yahweh, der Gott, der, diese Bezeichnung 7500 Mal etwa im Alten Testament hauptsächlich, es ist der Gott der Begegnung, der Gott der Beziehung, der Gott, der Menschen begegnet, ein Gott, der Beziehung zu Menschen will. Also hier spricht nicht ein ferner Gott oder einfach ein Adonai, ein Herr, einer, dem man eben gehorchen muss, sondern hier spricht der, der sagt, lass mein Volk ziehen. Israel ist mein Erstgeborener, ist meine Wahl. Wer Israel antastet, tastet meinen Augapfel an. Bei der Gemeinde ist ja die Innewohnung und die Einswerdung noch viel frappanter, würde der Schweizer sagen. Gott sucht Begegnung, Gott sucht Nähe, auch mit uns. Das ist Gnade und das gibt Segen. Schauen wir uns die drei Doppelaussagen an. Martin Luther meinte in seiner Auslegung, die erste bezieht sich mehr auf den Leib, die zweite und dritte mehr auf die Seele und den Geist. So ganz kann ich dem nicht folgen, aber weil er so bekannt ist, sage ich ihm mal, was er dazu gesagt hat. Also erstens Segen und Bewahrung, der Herr segne dich und behüte dich. Wahrer Segen kommt von Gott, der es gut mit uns meint, weil er gut ist. Nicht zu sagen, ach, also dafür hätte ich ja nicht in die Bibelstunde kommen müssen. Das weiß ich doch, wirklich. Wir sind ständig angefochten, dass Gott es doch nicht gut meint. Dass Gott doch irgendwie im Verborgenen noch was gegen uns hat. Und dass Gott wie ein Schäferhund im Himmel sitzt und nur wartet, bis du mal endlich wieder einen Fehler machst, damit er zuschlagen kann. Ja, ein völlig falsches Gottesbild. Gott ist absolut für uns. Er will segnen, er will Lebenszuflüsse geben, er will Leben ermöglichen. Nicht nur gerade überleben, sondern Leben in Fülle. Noch einmal Martin Luther, das ist alles nichts anderes als Gottes Gabe. Wohl dem, der das erkannt hat. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Und wenn es wo gut läuft, aber im Moment so ein Bereich, da läuft's gut, woanders läuft nicht so gut, aber ich sage immer, Herr, lass mich in der Spur bleiben. Die größte Gefahr ist gar nicht, wenn es nicht gut geht. Da zieht es uns meistens, jedenfalls wenn wir glaubige Leute sind, zum Herrn hin. Die größte Gefahr ist, wenn es uns zu gut geht. Der Übermut. Und es ist mein Gebet, dass das in dieser Sache dann nicht aus der Spur kommt. Es ist alles Gabe Gottes. Allein, dass jemand sagt, nicht weil ich so schlau bin oder so geschäftlich clever oder keine Ahnung, so vielwissend bin oder so begabt oder so schön, sondern der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's mir geschenkt. Und das ist ein ganz anderes Verständnis. Also es gibt ja im Zivilrecht auch den Begriff der Achtung, Ehrwürdigkeit, ist nicht ganz juristisch sauber jetzt gesagt, des Beschenkten. Du kannst deine Schenkung verlieren, wenn du dich unwürdig, also im massiven Maße gegenüber dem Schenker verhältst. Einer der wenigen Fälle, wo die Schenkung rückgängig gemacht wird. Also bitte lagen Sie mich da jetzt nicht zivilrechtlich fest, aber so in etwa, in die Richtung geht es. Wenn man was geschenkt bekommt, wird man beschenkt, begnadet. Man bekommt eine Würde. Das Erste ist eigentlich Dankbarkeit, der Rückbezug. Ich habe es nicht verdient in dem Sinn. Ich habe es geschenkt bekommen. Nun gehe auch gut damit um. Gott behütet und segnet. Das heißt nicht, dass er uns vor allem Schwerem bewahrt, aber durch das Schwere hindurchtricht. Selbst Israel mit seinen natürlichen Segnungen, gerade wenn die Könige in Juda auch treu waren, da gab es ja ein paar, im Nordreich gab es ja eigentlich fast nur Abgefallene, aber im Südreich zum Beispiel Asa, da heißt es 2. Chroniker 14, dass der Kuschite mit 10 hoch 6 Männern gekommen ist, also 1 Million ist er gekommen. Und dann Asa rief den Herrn an, seinen Gott, und er sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf. Hilf uns, Herr, unser Gott, wir stützen uns auf dich. Wir sind in deinem Namen ausgezogen. Du bist der Herr, unser Gott, kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Er hat nicht gesagt, wir haben auch clevere Leute. Und der Mossad, der hat ja Informationen, da kann ja selbst die NSA und die CIA einpacken. Und wir Israelis haben ja so clevere Aktionen. Und das ist etwas, was Israel übrigens noch lernen muss und wo Gott sie auch in den Bankrott führen wird. An Gott und Gottes Segen ist alles gelegen. Herr, in uns selber ist keine Kraft. Wenn du nicht hilfst, gehen wir unter. Und das gilt nicht nur natürlich, das gilt auch geistlich. Der Herr Jesus betet im hohepriesterlichen Gebet, so nennen wir in der Regel das Gebet, das uns im Evangelium gemäß Johannes in Kapitel 17 überliefert ist. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und wir leben in einer bösen Welt, schon immer. Wir selber sind ja ursprünglich aus dem Bösen. Wir sind gar nicht besser. Alten Menschen bitte. Aber wir leben jetzt in einer vergifteten Umwelt. Und da braucht man einen Schutzanzug. Und da haben wir die Waffenrüstung Gottes. Ich denke immer noch an Friedhold Vogel, der sagte, wir haben mit ihm noch ein paar Jahre zusammen die Osterkonferenz gemacht, man sollte in diesen gefährlichen Zeiten nicht unbewaffnet aus dem Haus gehen. Nun hat er keine Knarre an seinem Halfter gehabt, sondern eine Bibel. Er hat immer eine Bibel dabei gehabt, um bereit zu sein. Aber was wir immer haben sollten, ist die Waffenrüstung Gottes. Da schießt jemand Pfeile. Wir haben es mehr mit der unsichtbaren Welt zu tun, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das können wir nicht. Zweite Doppelaussage, Licht und Gnade. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Haben Sie schon mal gesehen, wenn eine Mutter, ab einem gewissen Alter erst erkennt das Kind sofort das Angesicht, aber wenn es das Alter schon hat, so ein kleines Kind, wenn eine Mutter in den Kinderwagen reinlächelt und wie die Sonne aufgeht für so einen kleinen Mann oder so eine kleine Frau, der Herr lasse sein Angesicht über dir. Da ist alles verbunden. Ich bin für dich da. Ich bin bei dir. Ich versorge dich. Ich lasse dich nicht. Ich liebe dich. Man kann, so macht das Buber und Rosenzweig, auch 2. Mose 3, Vers 14, der Ich bin da, der Ewige, der Seiende übersetzen, ich bin für dich da. Du denkst, ich habe dich in Ägypten vergessen, im Schmelztiegel. Du denkst, ich habe Mose vergessen. Wo ist Gott? Der Himmel ist hart wie Stein. Aber ich bin da. Ich bin da. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Ich bin für dich da. Gott sieht uns an. Gott guckt nicht weg. Ich bin für dich da. Ich lass dich nicht. Und das macht fröhlich. Einer ist treu. Das ist Jesus. Mit ihm geht die Sonne auf. Neutestamentliche Gläubige kennen den Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesichte Christi, 2. Korinther 4, Vers 6. Seine Gnade, sein Segen begleiten uns täglich. Ja, deutlich wird es immer beim Gegenschenk. Es gibt Leute, die beachten eigentlich eine absolute Unart. Da sitzen meinetwegen 5 am Tisch, dann kommt jemand, gibt 2 die Hand und die anderen 3 lässt er links liegen. Macht man nicht. Manche gucken nur, hat er einen Titel, hat er Geld, ist er angezogen, hat er was zu sagen, der wird beachtet, der Rest, pff. So ist Gott nicht. Gott sieht dich, Gott kennt dich, wir sind keine Nummer. Er lässt sein Angesicht über dir leuchten, als gäbe es nur dich, wie die Mama mit ihrem Kleinen oder der Kleinen, sonst kriege ich noch ein Problem im Wahrheitsministerium. Und das gibt Friede, Gemeinschaft und Friede. 3. Doppelaussage, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Er erhebt sein Angesicht, das heißt, er bleibt zugewandt, er gibt Gunst, er gibt Gnade und es wird wahrer Gottesfriede, Shalom. Weiß nicht mehr, habe so schnell in der Vorbereitung heute Nachmittag nicht mehr suchen können, ob das wirklich Clausewitz war, aber ich glaube, er war der, der sagte, dass Krieg, die Fortsetzung sozusagen der Auseinandersetzung ist, nur mit anderen Mitteln, also mit Waffen. Also Krieg oder Frieden ist Abwesenheit von Krieg. Das ist nicht biblisch. Shalom, Frieden heißt, es ist alles geklärt, es steht nichts zwischen uns. Wir können voll in Harmonie Gemeinschaft haben. Und wie ist das nur möglich? Wie es Paulus sagt, denn er ist unser Friede, der unsere Sünden und Vergehung weggenommen hat. Durch ihn haben wir Zugang, durch ihn gibt es wahren Gottesfrieden, gibt es wahre Gemeinschaft. Jesus ist das Angesicht Gottes und gebe dir Frieden, Gnade und Friede von Gott. Wahre Gemeinschaft, wahrer Frieden. Und ein Angesicht ist uns zugewandt, er sieht uns, er hört uns, er kennt uns. Und er will Shalom. Er will, und das sage ich oft in Seelsorgegesprächen, an Gott liegt es nicht. Du hast ein Problem, nicht der Herr. Nicht Gott will nicht, du bist der, der bockt und der, der ihm nicht in die Arme fällt. Für Gott hat sich nichts geändert. Wir kommen zum 3. Punkt, Hashem. Da könnte man meinen, das ist nochmal eine Art weitere Segnung, aber zu Recht sagen die Ausleger, es geht nicht um eine separate 7. Segnung, sondern vielmehr um eine Zusammenfassung. Denn im Shem, im Hashem, im Namen, der Name ist alles zusammengefasst. Denn der Name Gottes, das ist sein Wesen, sein Herz, sein Innerstes. Und sie sollen meinen Shem auf die Kinder Israel legen. Er macht sich eins mit ihnen. Er will unter ihnen wohnen. Er gehört zu ihnen. Denken Sie an 2. Korinther 6. Sie sollen meine Söhne und Töchter sein und ich will unter ihnen wohnen. Das ist ja erst neutestamentlich möglich durch den innewohnenden Geist Gottes. Und dieser Name wird auf die Erwählten gelegt, dass sie Gottes Repräsentanten sind, dass sie seinen Namen tragen. Und dieser Name ist ein Name über alle Namen. Es ist ein Name, der unaussprechlich ist und doch, auch wenn er so fern ist, so nah ist. Es ist kein bestimmter Name. Jehoshua ist ja eigentlich nur der Jahwe-Name in einer bestimmten Form. Aber wenn Jesus sagt, ich habe ihn deinen Namen geoffenbart, dann meint er nicht den Jesus-Namen. Der Jesus-Name ist erhöht worden auch. Jesus heißt auch noch im Himmel Jesus. Auch sein Name wurde erhöht. Schauen Sie nach, Philipper 2,11. Aber der Name Gottes, das ist das Innerste Gottes, sei Christus. Ich habe ihn deinen Namen geoffenbart. Das ist kein Namen, den man nennen kann, sondern das innerste Wesen. Gott ist Liebe und keinerlei Finsternis ist in ihm. Und wo war die Verkündigung, die tiefste Offenbarung am Kreuz, als Gott aus Solidarität und Liebe für die Sünder stirbt? Sein Zeichen göttlicher Identifikation und Bevollmächtigung, sein Name liegt auf ihm. Er handelt im Namen Gottes. Er repräsentiert den Namen Gottes. Wenn du es mit ihm zu tun hast, hast du es mit dem Namen zu tun. Ein bekannter Homiletiker sagt, Evangeliumsverkündigung ist immer auch Namensverkündigung. Der Name. Und deswegen fragt Mose, wie ist dein Name? Das ist eine, habe jetzt nicht die Zeit, sonst muss er wieder sein Handy anmachen. Wie ist dein Name? Das ist nicht nur, wie spreche ich dich äußerlich an? Da muss man Hebräisch denken, da geht es in das Innerste. Klaus Westermann, Gott, der eine wahre, dreieinige Gott, ist in seinem Volk gegenwärtig, rettend, schaffend, schenkend. Dieses sein tätiges Segenswort ist sein Segen. Seine Gegenwart ist sein Segen. Er ist mitten unter seinem Volk. Er wohnt unter seinem Volk. Und jetzt neutestamentlich gesprochen, das können wir ja gar nicht mehr. Er wohnt in mir. Sein Name, wenn ich es jetzt mal ein bisschen übertrieben habe, ist nicht nur auf uns, sondern in uns. Und wir sind in ihm. Mehr geht gar nicht. Und wo hat es im Alten Testament immer die Vorbildhandlung? Im Tempel, da will ich meinen Schem, meinen Namen wohnen lassen. Und der neutestamentliche Tempel, obwohl es auch einen Steintempel noch geben wird, aber der neutestamentliche Tempel ist die Gemeinde, jeder Einzelne und die Gemeinde. Und da wohnt er in ihnen. Und da kann man ihm begegnen. Die Gesegneten sollen segnen und sind zum Segen gesetzt. Und der eine große Gesegnete, der den Segen Abrahams bekommt, Jesus, der Christus ist, und da heißt es ja dann, lesen Sie nach 1. Mose 12 und Römer 4, in ihm sollen gesegnet werden, wie viel? Alle. Das ist ein Segen, der läuft auf Generation der Generation. Den Namen, und damit schließe ich, zu haben, gibt göttliche Identität, bringt Einheit und Familienzugehörigkeit. Er trägt meinen Namen. Er gehört zu mir. Das Höchste, was es gibt, auf Zeit und Ewigkeit zu Gott, unserem himmlischen Vater in Christus Jesus zu gehören. Wir sind dazu berufen, in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn zu leben, heute im Glauben, künftig in vollkommener Klarheit und als Gesegnete ein Segen zu sein. Amen. Vater, wir danken dir, dass wir anfangen dürfen, hineinzudringen in deine Welt, in deine Geheimnisse und dass wir immer mehr diesen unausforschlichen Reichtum erkennen dürfen, den du uns bereitet hast in deinem Sohn. Und was du für uns getan hast und wer du wirklich bist und was du noch alles tun wirst. Und dass wir nicht nur Zuschauer sind, sondern dass du uns umgestalten, unser Herz bewegen willst, uns mitnehmen willst, deinen Namen auf in uns legen willst, dass wir Gesegnete sind und anderen zum Segen werden dürfen. Dass andere etwas von diesem heiligen Namen erfahren dürfen, der allein Leben, Licht, Hoffnung und Heil bedeutet. Und so preisen und loben wir dich und rühmen deinen Namen, deinen heiligen, deinen wunderbaren Namen. Amen.